Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Einen wunderschönen guten Tag und hallo zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast hier auf meinsportradio.de. Es begrüßen euch Kevin Scheuren, das bin ich, und mein Co-Moderator Ole Waschkau.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com, formel1.de, unserem Partner in Sachen Motorsport hier auf meinsportradio.de, Ruben Zimmermann. Hi Ruben.
Servus zusammen.
Ja, wenn ihr euch fragt, wo ist eigentlich dieser Christian Nimmervoll, keine Sorge, wenn ihr nicht genug von ihm bekommen könnt, der wird bald wieder da sein, aber es gibt eine Menge zu tun, gerade bei motorsporttotal.com und formel1.de, und deswegen hat er ja seinen treuen Gefährten Ruben Zimmermann hier abbestellt, und deswegen freue ich mich, dass Ruben dabei ist, denn er ist natürlich mitten im Thema, er wird am kommenden Wochenende in Monza sein, wir sprechen gleich über den großen Preis von Belgien, ist ja auch verhältnismäßig viel passiert am ganzen Wochenende. Da gibt's einiges zu besprechen, was wir aufklären wollen. Aber erstmal ein paar Sachen in eigener Sache. Wir freuen uns immer über iTunes-Rezensionen. Ja? Also wenn ihr uns da abonniert, ist das toll, bei jedem anderen Podcatcher auch. Aber wenn ihr uns da eine Bewertung schreibt, dann ist das richtig cool. Am besten mit 5 Sternen. Ja, aber auch wie Moritz Seiler gerne mal mit 4 Sternen. Und ich möchte gerne mal seine Rezension exemplarisch vorlesen. Ich finde euren Podcast den einzig wirklich guten, seriösen, deutschsprachigen F1-Podcast. Vielen Dank. Alle Themen werden kompetent aufgegriffen. Einziger Kritikpunkt, bitte etwas weniger. Ich habe das Gefühl, dass, da wird es manchmal unfundiert, zum Beispiel extra Motivation beim Heimrennen. Und noch eine kleine Anregung, etwas technischer dürfte es noch sein. Geht doch mal konkret auf die Innovationen ein, auf die man am Wochenende achten sollte, sehen konnte. Aber nochmal, sehr gute Arbeit, keep racing. Moritz, vielen Dank für die Rezension. Ich mag das, dass bei uns die Rezensionen, wie ich finde, sehr viel uns auch mitgeben, was wir machen können. Ruben, ich möchte es einfach mal aus einer Warte von dir mal hören. Findest du, dass es noch ein bisschen technischer sein dürfte?
Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil natürlich, ich kenne das ja auch von unserer Seite, wenn es zu technisch wird, dann wird es halt für die breite Masse häufig nicht mehr so interessant. Also natürlich haben wir da auch super Bock drauf, bei uns auf der Seite auch immer mal so ein bisschen näher auf die technischen Details einzugehen, aber man sieht es halt tatsächlich dann auch häufig an den Aufrufzahlen der einzelnen Artikel, je technischer es wird, desto ja spezifischer wird es halt doch. Aber es ist natürlich, ja, es gehört zur Formel 1 dazu, keine Frage. Und wenn es wirklich irgendwas spektakulär Neues gibt, dann muss es natürlich auch im Podcast dabei sein, keine Frage.
Das werden wir natürlich auch tun. Wir nehmen das auch ernst. Also wir versuchen das so gut wie möglich umzusetzen, auch dieses etwas weniger, ich habe das Gefühl, dass. Allerdings auch da, Ole, muss natürlich sagen, gerade wenn wir darüber sprechen, was vor dem Rennen passiert, ist es halt viel Gefühl, was wir da reinbringen müssen, wo wir dann sagen, so, das ist unser Eindruck, das könnte passieren. Aber durchaus ein zu Recht getätigter Kritikpunkt von Moritz, ne?
Ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich mache ich das immer.
Das kann gut sein, man merkt das ja nicht, wenn man spricht. Also man hat das ja dann auch danach dann meistens wieder vergessen, was man eigentlich gesagt hat. Und das Ding ist halt aber, dass man vor Rennen nur so ein bisschen spekulieren kann. Weil es halt nicht wie beim Fußball ist, sodass du da zum Training gehen kannst und gucken kannst, wer ist irgendwie gut drauf oder so. Oder du hast da irgendwie ein bisschen mehr Input, sondern du hast ja eigentlich als Fan, und das sind wir ja, nur das, was du eigentlich an dem Wochenende siehst. Davor kannst du nur spekulieren, und das ist bei den Medien nicht großartig anders, weil die auch nicht viel mehr Infos haben als wir.
Ja, aber zum Beispiel da eine Rezension von GNBF95, die ich letzte Woche eigentlich schon vorlesen wollte, es dann aber vergessen habe. An dieser Stelle Entschuldigung, ich hab's jetzt auf dem Zettel. Tolles Format, mir gefällt besonders, dass man ab und zu einige Insider-News und Boxengeflüster mitbekommt. Weiter so, ebenfalls 5 Sterne, vielen Dank, GNBF95. Ja, da helfen uns natürlich die Partner von motorsporttotal.com, formel1.de sehr weiter. Ruben, du bist da ja auch gut vernetzt, deswegen auch vielen Dank an euch.
Ja, wir tun unser
Dann haben wir noch eine Rezension bekommen von AndyK789, ebenfalls 5 Sterne. Ich war schon länger auf der Suche nach einer Talkshow oder einem Podcast, der sich ausgiebig mit der Formel 1 beschäftigt, und bin hier fündig geworden. Höre seit Saisonbeginn und muss sagen, es hat die F1-Saison für mich bis jetzt bereichert. Treffen, Analysen im Vorfeld, Insider-Informationen aus dem Fahrerlager, interessante Nachbereitung sowie Rückblicke in die F1-Geschichte und legendäre Grand Prix bilden ein sehr abwechslungsreiches Portfolio. Dazu wird es immer mal wieder recht witzig verpackt. Ein klares Weiter so an das Team und ein klares Reinhören an alle F1-Fans. Ja, Ole, das freut uns natürlich sehr, ne?
ja, sag stark, könnte man als Promotext genauso übernehmen. Also ja. Danke dafür. Aber das habe ich von vielen schon gehört, dass sie da dann auch involvierter sind, was die Rennen angeht, wo sie sonst sagen würden, na, das ist mir ein bisschen zu langweilig, aber dann hören sie den Podcast und dann sind sie da involvierter. Und das ist natürlich, freut mich natürlich, dass das so ist.
Und eine letzte Rezension, Massi King. Sympathisch und sehr informativ. Dieser F1-Podcast hat das Zeug, einer der größten in Deutschland zu werden. Vielen Dank. Ja, wenn ihr euren Senf auch noch dazugeben wollt, dann macht das gerne auf iTunes. Gerne eine Rezension verpacken. Auch, ja, wenn ihr der Meinung seid, wie unsere beiden recht negativen Bewertungen, dass euch das gar nicht gefällt, dann wollen wir das allerdings auch wissen. Ne? Also, uns ist es nicht nur wichtig, dass wir natürlich in der Gesamtstatistik ein gutes Bild ergeben, sondern wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann sagt es uns. Auch gerne über unsere Facebook-Seite. Liked uns da, schreibt uns eine Nachricht. Wir antworten so schnell es geht. Wir wollen mit euch in Kontakt treten und deswegen ist uns das sehr wichtig, dass ihr das auch von euch aus tut, weil wir wissen ja nicht, was ihr denkt, außer ihr sagt es uns. Ne? Deswegen würden wir uns da sehr freuen, wenn ihr uns da mit ins Boot nehmt, was eure Gedanken angeht. Dann, meinsportradio.de ist die Heimat der Blindenfußball-Bundesliga und natürlich auch der Blindenfußball-Europameisterschaft und da solltet ihr immer mal wieder in die App schauen, die ihr euch im Google Play Store und im Apple App Store herunterladen könnt. Das macht jede Menge Sinn, da dabei zu bleiben. Und wir haben am kommenden Wochenende die Box-WM im Programm. Boxsport TV präsentiert die Box-WM auf meinsportradio.de. Matthias Preuß und Dennis Lindner werden live vor Ort sein in Hamburg und für euch das Geschehen kommentieren. Auch da, wenn ihr mal Bock habt, nachdem ja Mayweather gegen McGregor ja eigentlich ein langweiliger Boxkampf war, ne? Im Gegensatz zu dem, was bei der Box-WM präsentiert wird, dann solltet ihr auf meinsportradio.de auf jeden Fall reinhören. Aber jetzt sprechen wir über den großen Preis von Belgien. Genug des Floorgeplänkels. Bevor ihr euch jetzt dazu äußern könnt, muss ich ein paar Sachen loswerden, denn ich war vor Ort, ich war an der Strecke mit Marcel Becker, der hier ehemals mitgearbeitet hat bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Und es war ein toller Tag. Ja, ich habe es ja erwähnt, es ist ja meine Heimat, da bin ich geboren in der Nähe. Und es gab eine Menge Verkehrschaos am Sonntag, dazu aber erst später mehr. Davor muss ich ganz ehrlich sagen, was mich am meisten schockiert hat, war dieses unorganisierte Einlasssystem. Also wir waren sehr, sehr früh da. Wir sind um 3 Uhr in Borken losgefahren, in meiner münsterländischen Heimat. Und waren so circa so um 5:30 da. Und der Parkplatz war schon offen, obwohl gesagt worden ist, der Parkplatz macht erst um 6 Uhr auf. Das war schon mal gut. Es war allerdings auch schon jede Menge los und es war mehr oder weniger ein Hauen und Stechen um die guten Plätze. Denn gerade wenn man so Bronzetickets hatte wie wir, musste man sich ja auf den Hang setzen, musste man sich einen guten Platz irgendwie zurechtsuchen. Wir waren dann am Eingang Camel Straight, also auf der anderen Seite am Ende und da war es proppevoll schon. Also als wir ankamen, war es proppevoll und der Einlass ging gar nicht voran, denn es war gar kein Einlass da. Was uns dahingehend aber schockiert hat, denn als wir dann auf die Strecke kamen, waren schon super viele Leute da und dann haben wir erfahren, dass andere Eingänge schon offen waren, während unser Eingang noch nicht offen war. Ja, da fehlten einfach gerade Leute, die den Einlass machen konnten. Das war natürlich, ja, gelinde gesagt, irgendwie unter aller Sau, weil es ja dann mehr oder weniger dann irgendwann nur so ein Drücken war und um uns herum die ganzen Holländer, die natürlich da rein wollten und wir Deutschen, wir standen dann da und mussten mal gucken, wie es dann läuft. Gut, sind dann reingekommen irgendwann, ich glaube es war schon 7 Uhr oder so, also wir haben fast 1,5 Stunden, 2 Stunden da gestanden vor der Tür und dann sind wir ein bisschen rumgelaufen, haben keinen so richtig guten Platz mehr gefunden, denn sagen wir mal so, die Plätze, die so an den Wegen sind, die waren schon alle weg, standen sie schon in Zweierreihen. Und dann mussten wir uns halt auf den Hang setzen mit unseren Campingstühlen, was natürlich dann auch schwierig war, denn es gibt ja nicht so viele Plateaus auf diesem Hang. Ja, findet da erstmal einen Platz. Haben uns dann vor die erste Kurve der Doppellinkskurve gesetzt, was sich am Ende herausgestellt hat, richtig gute Plätze waren, vor allem im Porsche Supercup. Und also dann hatten wir unsere Plätze, dann war alles kein Problem, es war proppevoll. Also ich glaube, ich weiß nicht, Ruben, hast du Zahlen, wie viele Leute vor Ort waren?
Ja, ich habe tatsächlich Zahlen. Und zwar waren es 265.000 am gesamten Wochenende.
Sensationell. Also, und was gestern da los war, auch mit den ganzen holländischen Fans, es gab Laola-Wellen en masse. Wir haben quasi eine Laola-Welle von unserer Kurve bis hin zur nächsten Tribüne am Anfang der zweiten Linkskurve gemacht. Und das war einfach eine Bombenstimmung, muss man wirklich sagen. Das hat super viel Spaß gemacht. Über Max Verstappen sprechen wir gleich noch, denn nach 8 Runden war die Stimmung dann quasi auch weg. Aber hey, ne, davor war es schön. Wetter war natürlich spitze. Ich kann jedem nur empfehlen, was ich auch schon vor dem Rennen gesagt habe, nehmt euch eine Kühlbox mit Getränken und Essen von zu Hause. Damit spart ihr jede Menge Geld. Denn natürlich muss man sehr viel Geld einplanen, wenn man zur Formel 1 geht, wenn man eben nichts mitnimmt. Und man muss nicht immer den Hang hoch und runter laufen. Denn das Problem war, der war noch so leicht aufgeweicht von den letzten Regenschauern am Freitag und in der Nacht von Freitag auf Samstag, dass es durchaus interessante Szenen gab, wenn Menschen versuchen, einen Hang hoch und runter zu laufen. Also nehmt euch da auf jeden Fall genügend mit von zu Hause. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, und damit kommen wir dann zum Verkehrschaos, denn Ruben, du hast erzählt, einige von deinen Freunden haben auch Probleme mit Stau gehabt, ne?
Ja, also man stellt sich das vielleicht als normaler Fan, sage ich mal, so schön vor, dass man quasi, wenn man vor der Presse kommt, einfach vorbeigewunken wird, mehr oder weniger. Das ist leider nicht der Fall. Also ich war ja selbst nicht da, aber ich habe es, wie du schon sagst, von vielen Kollegen gehört, die halt auch ewig im Stau standen. Exemplarisch kann ich vielleicht mal einen Tweet vorlesen von Heiko Wasser, dem RTL-Kommentator. Der hat nämlich gerade geschrieben, alles super, wenn das Verkehrschaos in Belgien nicht wäre, schlimmste Organisation und Verkehrsführung aller Zeiten. Also das zeigt schon auch für uns, läuft es dann nicht besser als für den normalen Fan.
Ja, und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht euch schon vorher ein bisschen schlau, was Landwege angeht. Denn die Autobahn ist natürlich komplett zu. Also das kann man in Belgien echt vergessen dann rund um Francorchamps. Denn wir wissen, die Holländer kommen, die kommen von der anderen Seite. Wir kommen dann Richtung Aachen als Deutsche. Und das beißt sich dann, weil man kommt dann zusammen und das ist doof. Aber es gibt natürlich Landwege, es gibt die Möglichkeit, da so ein bisschen drumherum zu fahren. Wer da mal irgendwann einen Tipp braucht, kann das natürlich gerne auch von mir erfahren. Schreibt uns dann eine Nachricht und dann gebe ich damit den einen oder anderen Tipp. Und kann auch jedem nur empfehlen, so früh wie möglich anzureisen. Ne? Ich weiß das natürlich nicht. Gerade bei Presse ist das natürlich, denke ich, so, dass man da ja auch Pläne hat, wenn man dann da sein will. Aber was euch angeht, wenn ihr gute Plätze haben wollt, wenn ihr zum Beispiel Bronzetickets habt, dann kommt sehr, 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 sehr früh. Und versucht dem Ganzen dann so ein bisschen zu entgehen, auch wenn es unmenschliche Zeiten sind, wenn man nachts um 3 losfährt. Es lohnt sich dann im Nachhinein und dann klappt es vielleicht bei euch auch besser mit dem Einlass und dem Platz. Insgesamt muss man einfach sagen, ist diese Strecke wunderschön. Also wenn die Sonne scheint und ich habe einige Bilder gestern gepostet, als Mick Schumacher gefahren ist, es war fabelhaft, man hätte sich besser ausmalen können, hätte die Sonnencreme mitnehmen sollen. Das war etwas, das ich erneut vergessen habe. Ich weiß auch nicht warum, aber ich spüre die Nachwehen dessen und kann aber trotzdem nur sagen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, nach Spa zu fahren, mal dahin fahren wollt, macht es auf jeden Fall. Es ist wunderschön. Nächste Woche können wir dann von dir, Ruben, erfahren, wie es ist, mein Monster zu sein. Ne? Und dann kannst du da auch ein bisschen drüber erzählen, wie das da war. Vielleicht können wir dann ja mal irgendwann für euch sowas zusammenstellen, dass ihr wisst, so da sollte man auf jeden Fall mal hinfahren und so könnte das funktionieren. Ja, es bleibt festzuhalten, dass die Rahmenrennen tendenziell, besonders der Porsche Supercup, fast interessanter waren als das Formel-1-Rennen. Zumindest aus unserer Warte. Ich weiß nicht, ihr habt es ja am Fernseher gesehen und könnt da vielleicht was anderes sagen, aber bis auf so ein paar Scharmützel ist jetzt in Formel 1 Rennen nichts passiert, aber der Porsche Supercup, den nutze ich ja sonst immer zum Schlafen. Ne? Also wenn wir früh ankommen, ist das immer so, weil die Motorengeräusche sind da immer sehr sonor und dann kann man da immer gute Nickerchen machen, aber diesmal war das überhaupt nicht der Fall. Da ging es richtig zur Sache und genau vor uns gab es dann diesen großen Unfall, zumindest den ersten der beiden, wonach ja auch die Bande gerichtet werden musste, weil dann Mick Schumacher erst später losfahren konnte als eigentlich geplant. Aber da war dann nochmal richtig Action und GP3, GP2, Ole, wir haben es besprochen, der Sound, auch wenn ich sagen muss, die neuen Formel-1-Autos klingen nicht so schlecht, wie man es vielleicht im Fernsehen vermuten konnte. Ich finde sie an der Strecke, hören sie sich richtig gut an, aber so soundtechnisch ist natürlich die GP2 nochmal ein Stückchen höher, ne?
Ja, klar, aber das liegt natürlich auch an der anderen Motorenart und natürlich die GP2-Motoren sind halt wesentlich einfacher. Ich fand ja, als ich letztes Jahr in Hockenheim war, die Formel-1-Motoren auch gar nicht so leise, sie klingen ein bisschen angenehmer im Ohr. Hm. Und na klar sind die GP2-Motoren bzw. Formel-2-Motoren nochmal krass lauter, aber man soll sich jetzt auch nicht denken, dass die Formel 1 total leise ist. Also man versteht trotzdem nichts, wenn Formel 1 dann vorbeifährt. Der Porsche Supercup geht dann natürlich in eine ähnliche Richtung. Man muss aber natürlich auch sagen, dass ich zumindest mal das Gefühl habe, ich gucke ja auf Sky, dass Sky den Motoren-Sound extrem runterdreht. Also es gibt Phasen, wo man gar nichts hört von den Motoren. Und das ist natürlich dann für den Fan am Bildschirm vielleicht auch nicht so angenehm.
Ja, oben. Das ist aber eher das World Feed sozusagen, ne? Oder ist das, ja, ist das Sky selbst? Nee.
Also für die Abmischung ist natürlich jeder Sender selbst verantwortlich. Ja. Also Sky bekommt dieses World Feed. Aber wie sie es dann abmischen, also ob sie die Kommentatoren jetzt ein bisschen lauter machen oder halt den Sound vom World Feed, da sind sie ja selbst für verantwortlich. Also das wäre dann tatsächlich schon die Portung von Sky.
Okay, gut. Aber das war so mein Eindruck. Das nächste werden wir dann natürlich dann auch im Gespräch dann gleich vertiefen. Machen jetzt eine kurze Pause und dann gehen wir in die tiefergehende Analyse des großen Preises von Belgien in der Formel 1 hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de blicken zurück auf den großen Preis von Belgien in der Formel 1, den Lewis Hamilton gewonnen hat. In seinem 200. Grand Prix hat er gewonnen und zweieinhalb Sekunden Abstand vor Sebastian Vettel gehabt. Ruben, also für meine Begriffe war im Rennen der Sieg von Lewis Hamilton nie gefährdet, auch wenn das mal eine ganze Zeit lang so aussah. Ich hatte immer das Gefühl, gerade wenn man dann an einer Stelle sitzt und immer so den Abstand beobachten kann zwischen den beiden, bis auf diese zwei hakeligen Stellen, einmal kurz nach dem Start und einmal dann nach der Safety-Car-Phase, hatte Lewis Hamilton alles im Griff.
Ja, also das ist das, was Lewis Hamilton auch selbst sagt. Ihm wurde genau diese Frage gestellt, ob er eigentlich das Gefühl hatte, dass, also jemals während des Rennens das Gefühl hatte, dass der Sieg wirklich in Gefahr war. Da hat er auch gesagt, nein, ich war ja immer vorne. Da hat er durchaus auch recht. Die kniffligste Phase war tatsächlich dieser Restart, wo Vettel ja verdammt nah dran war. Da steckt ja auch eine ganz kuriose Story dahinter, die wir gestern Abend noch bei uns aufgelöst haben, nämlich dass Hamilton bei diesem Restart eigentlich in einem falschen Motorenmodus drin war, dadurch ein bisschen weniger Leistung hatte. Das im Endeffekt sogar als positiv für ihn herausgestellt, weil Vettel dadurch quasi zu nah dran war, musste dann in Orange nach dem Restart ein bisschen vom Gas gehen, hatte dadurch dann nicht den optimalen Windschatten und ist dadurch am Ende nicht vorbeigekommen. Also zu sagen, dass der Sieg gar nicht gefährdet war, würde ich so nicht sagen. Wie gesagt, dieser Restart, der war schon ein bisschen heikel.
Ole, wir haben ja vor dem Rennen darüber gesprochen, Aerodynamik gegen Leistung. Nun war es bei Ferrari und Mercedes ja eigentlich der Kampf zwischen Leistung und Leistung. Und ich muss jetzt echt feststellen, und das ist ja auch leider das, was heißt leider, das ist das, was viele vorher auch gesagt haben, Mercedes ist dann doch noch ein Ticken vor Ferrari.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Mercedes vor Ferrari ist. Ich glaube, hier spielt der Faktor Lewis Hamilton auch eine entscheidende Rolle. Ich glaube, die sind relativ gleich auf, wenn man sich nämlich auch zum Beispiel mal anguckt, wo Bottas und Raikkonen fahren. Und hier an diesem Wochenende ganz besonders war es, glaube ich, Lewis Hamilton, der den Unterschied gemacht hat, weil gefühlt ist Mercedes das so ein Tickchen besser, aber ich für meinen, da sind wir wieder beim Gefühl, worüber wir am Anfang gesprochen haben, hat Ferrari trotzdem vielleicht das bessere Gesamtpaket, aber durch die Power und durch das Können einfach von Lewis Hamilton ist Mercedes vielleicht dann doch ein bisschen vorne, beziehungsweise Lewis Hamilton. Ich bin aber gespannt, wie das nächste Woche in Monza sein wird.
Muss allerdings ein bisschen jetzt einhaken, Ruben, da will ich dich dann mit reinnehmen. Wir hatten ja auch diesen Knackpunkt Ultrasoft. Und gerade in diesem letzten Abschnitt, den Vettel gefahren hat, hat er frische Ultrasoft-Reifen gehabt oder nur leicht angefahrene Ultrasoft-Reifen. Und Hamilton hatte die gelben soften Reifen. Und Ferrari kam zwar ran, aber trotzdem nicht vorbei. Das spricht doch eigentlich noch mal mehr für Mercedes, oder?
Ja, ich bin da ein bisschen bei Ole. Ich würde sagen, das spricht vor allem für Lewis Hamilton. Also ich habe mir da auch teilweise ein bisschen verwundert die Augen gerieben, was der am Ende nochmal auf den Softreifen für Zeiten rausgehauen hat, gerade im Mittelsektor, in dem es ja dann eben nicht nur die Geraden gibt, sondern der sehr kurvig ist, wo er dann plötzlich, ich glaube, in einer Runde, ein oder zwei Runden nach dem Restart plötzlich eine halbe oder eine ganze Sekunde schneller war als Vettel und das eben auf den eigentlich schlechteren Reifen. Das fand ich persönlich schon sehr beeindruckend. Also das ist tatsächlich bin ich auch dabei, auch zu einem großen Teil einfach dem Fahrer geschuldet. Lewis Hamilton hat gestern alles richtig gemacht, was die Autos angeht. Habe ich ja vor dem Rennen auch gesagt, ich sehe Mercedes noch einen Tick vorne. Tatsächlich war ich aber auch eher der Meinung, dass sie dann im Rennen doch eigentlich auf Augenhöhe waren. Also Ferrari war nicht sonderlich langsamer, Vettel konnte eigentlich permanent dranbleiben an Hamilton, nur vorbeigekommen ist er halt nicht.
Okay, dann sind wir wirklich gespannt, wie es im Monza sein wird, denn da wird Ferrari natürlich alles raushauen. Sebastian Vettel hat seinen Vertrag bis 2020 verlängert, Ruben. Keine Überraschung, dass er verlängert hat. In der Länge finde ich es aber schon überraschend.
Ja, in der Länge ist es definitiv überraschend. Dazu muss man wissen, dass Ende 2018 im Prinzip alle Top-Verträge auslaufen. Also der Vertrag von Hamilton läuft aus, der Vertrag von Raikön läuft aus. Wie es bei Bottas aussieht, wissen wir noch nicht, aber da ist die Chance auch relativ groß, dass man mit dem auch erstmal nur um ein Jahr verlängern wird. Der Vertrag von Ricciardo läuft aus, also Verstappen hat offiziell einen bis 2019, hört man, aber möglicherweise mit einer Ausstiegsklausel. Und da sind wir ja dann ja auch schon bei Vettel beim Thema, denn man hat bei Ferrari natürlich verkündet, dass dieser Vertrag bis 2020 läuft. Was man allerdings nicht verkündet hat, beziehungsweise was niemand so genau weiß, ist, ob Vettel möglicherweise auch eine Ausstiegsklausel drin hat. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass er sowas reinschreiben lässt in den Vertrag. Bei Red Bull hatte er das ja zum Beispiel auch schon. Ich persönlich, ohne da irgendwelche Details zu kennen, gehe davon aus, dass es auch irgendwas Richtung bei Ferrari bei seinem neuen Vertrag geben wird. Sprich, vielleicht steht drin, wenn er im nächsten Jahr nicht mindestens in die Top 3 kommt in der Fahrer-WM, darf er danach gehen oder irgendwie so eine Klausel. Also ich glaube, da ist er schon geschickt genug, sich da sowas reinschreiben zu lassen.
Okay. Ja, wie geschickt ist das mit Red Bull und Max Verstappen? Ole, da müssen wir natürlich jetzt drüber sprechen. Denn vor dem Rennen, wie gesagt, große Euphorie bei den holländischen Fans, als Max Verstappen in der Fahrerparade dort entlang fuhr. Das war schon beeindruckend laut, was die da, ja, wie die ihn gefeiert haben einfach. Diese komplette Euphorie für Max Verstappen. Diese Euphorie hat genau 7 Runden gehalten. Dann war vorbei. Ich habe noch mit Marcel gewitzelt. Nach 3 Runden fällt Max Verstappen aus. Es wurden am Ende 7. Und die Stimmung war dann weg. Also es war wie so ein Luftballon, den man wirklich einmal hat platzen lassen. Und die Leute waren dann irgendwie so, ja, die haben das Rennen dann geguckt, aber es hat auch keinen mehr interessiert so richtig. Daniel Ricciardo fuhr auf 3, durchaus überraschend, muss man am Ende sagen, denn hat natürlich auch davon profitiert, dass Raikön ein schweres Rennen hatte, Bottas nicht so richtig auf Leistung kam. Ja, und dann am Ende war Ricciardo halt der lachende Dritte, im wahrsten Sinne des Wortes, hat auch wieder sehr viel gelacht. Und ja, Max Verstappen guckte erneut in die Röhre. Und ich denke mal, der Frust bei Max Verstappen, der wird jetzt nochmal mehr wachsen, weil es ist jetzt der 7. Ausfall von ihm. Das tut schon weh.
Ja, 7 Ausfälle in der heutigen Formel 1 ist schon heftig. Also das ist wie in den guten 90ern, würde ich sagen. Und ganz besonders dann beim Heimrennen ist es natürlich mega schade. Es ist ja so wie im letzten Jahr auch. Da ist er nur, glaube ich, eine Kurve weit gekommen. Dieses Jahr waren es immerhin 7 Runden. Aber das ist natürlich für ihn und für die Fans auch enttäuschend. Ich glaube, es ist für ihn noch ein bisschen enttäuschender als für die Fans, weil Fans, ja, die sagen sich halt, gut, da kann ich nicht viel machen so als Fan. Ist halt schade. Und glaube ich auch, dass die Stimmung weg waren, weil es waren ja noch ein paar Holländer da. Aber für Max Verstappen, der natürlich hier vom Heimpublikum was zeigen hätte wollen, ist es natürlich besonders schade. Und man sieht ja, wo Ricciardo ins Ziel gekommen ist, das hätte er vielleicht auch geschafft. Und ihm fehlt so ein bisschen das gute Ergebnis in diesem Jahr. Ich glaube, er war einmal auf dem Podest und sonst nicht besser als Platz 4 oder so. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber dann guckt man sich die Ergebnisse von Daniel Ricciardo an und das ist schon dann doch ein gewaltiger Unterschied. Und das nur, weil Max Verstappen so oft ausgefallen ist und dass er da natürlich irgendwie angefressen ist, das kann ich sehr gut verstehen. Ja, aber kann man nicht viel machen. Ich meine, Michael Schumacher war ja auch in Hockenheim zum Beispiel nie so richtig erfolgreich, bis auf ein paar Male. Aber sonst hatte er da ja auch oft Pech. Und zum Beispiel ist jetzt vielleicht nicht die gleiche Liga in etwa, aber Rubens Barrichello hatte in Brasilien auch nie Glück. Ja, also so. Vielleicht ist es hier so ähnlich. Vielleicht liegt es auch daran, weil es in Belgien ist. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es Karma, aber er hat ja noch Zeit. Also es ist ja nicht so, dass seine Formel-1-Karriere nach diesem Jahr beendet ist.
Ja, aber oben, ich habe es ja gerade angesprochen, der Frust wächst bei Max Verstappen. Es gibt immer mal wieder diese leichten Scharmützel im Hintergrund. Wie sicher ist das mit Red Bull und Verstappen jetzt auf Dauer noch? Oder ist das zu viel Spekulation?
Ja gut, wir spekulieren ja hier immer so ein bisschen anders. Anders geht's ja eigentlich auch nicht. Wie gesagt, also die Fakten sind erstmal, dass er eben diesen Vertrag dann bis 2019 hat. Sprich, er ist auch noch die nächsten beiden Jahre an Red Bull gebunden. Auch da ist natürlich wieder der Punkt, wir wissen nicht, ob es eine Ausstiegsklausel gibt. Ich würde vermuten, ja, aber auch das kann ich natürlich wieder nicht beweisen. Was ebenfalls Fakt ist, ist, dass Max Verstappen extrem frustriert ist. Das hat man jetzt auch extrem wieder gestern gemerkt, als er eigentlich so offen, wie zumindest ich mich nicht daran erinnern kann, gegen das Team auch geschossen hat, beziehungsweise dann stellvertretend eigentlich ja gegen Renault. Er hat auch gesagt, gut, zu Saisonbeginn kann sowas immer mal passieren, dass man mal einen Defekt hat, dann ist es Pech. Mittlerweile ist es kein Pech mehr. Also er unterstellt hier ganz klar dem Team beziehungsweise Renault, dass sie einfach schlechte Arbeit abliefern. Und ja, ich habe ja auch hier in unserer Vorschau, glaube ich, auch noch gewitzelt, dass es irgendwie ins Bild passen würde, wenn Verstappen wieder ausscheidet. Jetzt ist es dann tatsächlich so gekommen. Also der hat ein unfassbares Pech und das zieht ihn einfach auch runter. Das hat auch sein Vater gesagt, Jost Verstappen hat auch gesagt, er spürt das, dass einfach sein Sohn da ja wirklich Probleme damit hat. Und ja, das ist ja absolut nachvollziehbar. Ich meine, du kommst jede zwei Wochen zu einem Rennen hin, machst eigentlich einen guten Job, das darf man nicht vergessen. Er war im Qualifying klar schneller als Ricciardo und dann fällt er wieder nach ein paar Runden aus. Ich glaube, wenn sich irgendwo eine bessere Möglichkeit auftun sollte, sprich wenn Mercedes oder Ferrari Interesse an ihm haben sollte, dann wird er da auf jeden Fall versuchen, irgendwie unterzukommen.
So, und jetzt sind wir natürlich wieder beim Punkt Leistung gegen Aerodynamik, was wir vorher gesagt haben, Ruben. Und man muss wirklich Daniel Ricciardo auch ein Kompliment machen. Ja, auch wenn der dritte Platz am Ende irgendwie überraschend kam und bei den ganzen Umständen natürlich dann für ihn glücklich war. Sein Rennen war solide und das lag auch, finde ich, gerade im zweiten Abschnitt an der guten Leistung und an der guten aerodynamischen, an dem Zusammenspiel in diesen engen Kurven vom Red Bull mit dem Fahrer. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass ein Renault-Motor noch mehr Leistung mitbringen würde, dann wäre für Red Bull und vor allem für Daniel Ricciardo doch noch mehr drin. Und das stimmt mich eigentlich ganz positiv. Jetzt hoffe ich nur, dass Renault noch ein bisschen zulegt.
Ja, das stimmt. Ricciardo hat wieder mal ein fehlerfreies Rennen gefahren. Wobei, das habt ihr ja auch gerade schon angesprochen, man fairerweise sagen muss, dass Verstappen ja eigentlich zum Zeitpunkt des Ausfalls vor ihm lag. Und das ja nicht zum ersten Mal. Ich glaube, es war auch in Baku so, als Ricciardo ja sogar gewonnen hat am Ende, dass Verstappen da auch vor ihm lag, als er ausgefallen ist. Und insofern verzerrt das interne Bild bei Red Bull auch so ein bisschen. Ich glaube, wenn Verstappen immer ins Ziel gekommen wäre, dann hätte der vielleicht den Sieg in Baku geholt, dann hätte der schon mehrfach auf dem Podium gestanden. So ist es halt irgendwie immer Ricciardo gewesen, der das am Ende abgestaubt hat. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das Glück ist oder halt auch eine Fähigkeit, eben immer zuzuschlagen, wenn sich die Chance bietet. Ja, aber gut, klar, egal welcher Fahrer im Auto sitzt, ich denke, Ricciardo und Verstappen, das sind beides absolute Top-Fahrer und da hast du natürlich recht, wenn der Motor noch ein bisschen mehr Leistung hergibt, dann dann wäre Red Bull wahrscheinlich noch näher dran an Ferrari und Mercedes. So sind sie halt immer darauf angewiesen, dass sie ein bisschen Glück haben, falls sie dann wirklich aufs Podium kommen wollen.
Kimi Räikkönen und Valtteri Bottas sind im finnischen Gleichschritt gefahren irgendwann. 4 und 5, Räikkönen immerhin vor Bottas. Ich glaube, das war auch ganz wichtig für Ferrari, da wichtige Punkte in der Konstrukteurswertung Mercedes abzuknapsen. Trotzdem, Ole, gerade für Kimi ein sehr enttäuschendes Rennen, für Bottas natürlich auch, der sich schon nach dem Qualifying nicht so richtig erklären konnte, woran es liegt, was bei ihm fehlt. Ja, trotzdem auch da bei den Top-Teams haben wir ja auch sowas wie eine Zweiklassengesellschaft mittlerweile, ne?
Ja und nein. Also bei Mercedes täuscht das Bild, glaube ich, ein bisschen klar. Lewis Hamilton ist, ja, glaube ich, dann doch das bisschen besser als Valtteri Bottas. Aber Valtteri Bottas hat ja in dieser Saison schon sehr gute Ergebnisse eingefahren. Und daher war er ja auch deutlich besser als Kimi zum Beispiel im Vergleich. Hier lief es an diesem Wochenende halt nicht. Ja, für Lewis Hamilton lief es zum Beispiel in Russland nicht, wo Valtteri Bottas gewonnen hat. Für Kimi war das im Endeffekt dann doch noch sehr wichtig, dass er vor Valtteri Bottas ins Ziel gekommen ist. Glaube auch für sein Gefühl, denn wir haben ihn ja als Rennsieger getippt, das hat nicht so ganz funktioniert, aber wenn man sich die Trainings angeguckt hat, dann war er ja eigentlich schon, hatte er schon die Pace in den Trainings, da war er am ersten und im dritten freien Training schnellster, dann hatte er aber den Fehler im Qualifying und dann lief es im Rennen halt dann auch nicht mehr so gut, genau aus dem Grund dann auch. Und Kimi, wenn er mal gut ist, ja, dann hat er Pech. Das ist, aber das, ich glaube, es wird sich irgendwann noch auszahlen. Für Valtteri Bottas, ja, ich glaube, es kommen auch jetzt wieder Strecken, die ihm besser liegen als Spa.
Ja, glaubst du das auch, Ruben? Weil, oder andersrum gefragt, etwas, was uns gestern auch noch in den Sinn kam, aber auch da, reine Spekulation, ist aber auch vielleicht gar nicht so unabwegig, Bottas, der Mercedes hat zwar ein Motoren-Update gebracht, aber manchmal habe ich so das Gefühl, bei Bottas wird immer noch ein bisschen mehr getestet, während Hamilton halt das komplette Powerpaket, was zurzeit da ist, bekommt. Könnte das ein Faktor sein in dem Team jetzt?
Also das glaube ich im Ehrlichsten dann nicht. Also ich glaube schon, dass Mercedes da beiden Fahrern das exakt gleiche Material zur Verfügung stellt. Das betonen sie auch immer selbst, dass sie das immer gemacht haben und das glaube ich ihnen auch. Was allerdings das Problem von Bottas ist, ist, dass er jetzt durch dieses Rennen noch weiter zurückgefallen ist in der Weltmeisterschaft. Er liegt jetzt über 40 Punkte schon hinter Sebastian Vettel. Und ich glaube, dass man sich bei Mercedes, da gibt es auch diverse Anzeichen für, jetzt dann doch langsam auf Hamilton als Nummer 1 festlegen wird. Also bisher war es ja noch so, dass man immer gleiche Chancen für beide Fahrer betont hat. Ich glaube, nach Spa wird es jetzt schwieriger. Niki Lauda hat da auch so ein bisschen was anklingen lassen. Er hat gesagt, wir werden jetzt nichts mehr tun, was Hamilton irgendwie Punkte kosten könnte. Das heißt, wenn es nach ihm geht, dann wird solche Aktionen wie in Ungarn, als man nochmal zurückgetauscht hat, nicht mehr geben. Also ich glaube auch, dass es jetzt langsam dann nachvollziehbar wird, weil Bottas einfach schon zu weit weg ist und irgendwann muss Mercedes halt auch anfangen, an den Titel zu denken und ich glaube, das würde ihnen auch keiner übel nehmen, wenn sie sich dann irgendwann auf Hamilton als klare Nummer 1 festlegen. Ärgerlich für Bottas natürlich, aber ja, bei Ferrari hat man es schon gemacht, da ist Vettel die klare Nummer 1 und ich glaube, bei Mercedes wird man vielleicht noch nicht jetzt direkt, aber spätestens dann in ein paar Rennen nachziehen müssen.
Alles klar, das war's zu den Top-Teams hier nach dem großen Preis von Belgien. Jetzt sprechen wir nach einer kurzen Pause über den Rest sozusagen. Und da gibt es Überraschungen, da gibt es Ärger, da gibt es Streit und da gibt es McLaren Honda. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de. Präsentiert von Boxsport TV. Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de sprechen über den großen Preis von Belgien. Gestern Abend habe ich noch schnell einen Post abgesetzt auf unserer Facebook-Seite. Vernebeltes Bild, Rauchbomben von holländischen Fans. Alles in Orange. Es hat auch so gerochen. Habe aber euch gefragt, was waren für euch so Überraschungen und positiv, negativ, was hat euch gefallen? Und Christian Wieting hat geschrieben, dass Grosjean ihn überrascht hat. Nach dem Training hätte er nicht gedacht, dass er noch in die Punkte fährt. Wir hatten ja vor dem Rennen Ole so ein bisschen angesprochen, dass Haas durchaus eine gute Rolle spielen könnte. Und was man bei Grosjean sagen muss, der ist sehr geduldig geblieben und hat in den entscheidenden Momenten im Rennen zugeschlagen. Am Ende Platz 7, absolut positives Ergebnis für den Franzosen.
Ja, durchaus. Also das hat er gut gemacht. Das war nicht so ganz klar nach den Trainings, aber er hat es einfach, glaube ich, gut ausgenutzt und ist seinen Stiefel runtergefahren. Und es war ja doch auch dann, zumindest im hinteren Teil des Feldes, ein doch recht turbulentes Rennen. Und da musst du dann natürlich, so wie er das gemacht hat, da sein. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für Felipe Massa, der ja auch in die Punkte gefahren ist. Das war nach dem Training auch nicht so klar. Lance Stroll, glaube ich, auf 11. Also von Williams ist das auch kein so schlechtes Ergebnis gewesen. Es geht so in die gleiche Kerbe. Genauso Nico Hülkenberg, den muss man auch erwähnen.
Ja, das ist Ruben, wenn man so will, der Fahrer des Tages. Auch wenn Lewis Hamilton alles überstrahlt, was Nico Hülkenberg für ein Rennen abgerissen hat, war sensationell. Er hat den Renault wirklich bis ans Limit und drüber hinaus gefahren. Am Ende Platz 6, sensationelles Ergebnis für den Emmericher. Und einmal mehr ein Zeichen dafür, dass er ein hervorragender Fahrer ist. Und auch wieder ein Zeichen dafür, dass wenn Renault jetzt noch ein bisschen zulegt, da tatsächlich perspektivisch einiges drin sein könnte.
Ja, das auf jeden Fall. Wobei ich tatsächlich bei Renault an diesem Wochenende ausnahmsweise mal eher über Julian Palmer sprechen würde. Okay. Weil die tatsächlich eigentlich bis zu seinem Problem in Q3 regelmäßig auf Augenhöhe mit Hülkenberg und sogar schneller war. Und das ist wirklich ja was Außergewöhnliches in diesem Jahr eigentlich, weil Hülkenberg ihn eigentlich ja auf den meisten Strecken gnadenlos niedergebügelt hat. Jetzt war es tatsächlich in Spa so, dass das Palmer tatsächlich in Q2 schneller war als Hülkenberg. Da war quasi dieser Best of the Rest als Siebter, wo ja Hülkenberg sich sonst gerne mal einsortiert. Dann hatte er dieses Problem in Q3, konnte da nicht fahren, war also nur Zehnter, hat dann nochmal eine Getriebestrafe bekommen und konnte nur vom Platz 14 starten. Also der hatte unheimlich viel Pech. Ich glaube, wenn der in Spa ein problemfreies Wochenende erwischt hätte, dann hätte der tatsächlich da vorne mit Hülkenberg um diesen siebten Platz kämpfen können. Also das sollte man nicht ganz vergessen. Letztendlich war es aber, wie du schon sagst, wieder Hülkenberg, der dann halt auch das technische Glück auf seiner Seite hatte. Und eben diesen siebten Platz geholt hat. Ja, also der Renault hat definitiv vor ein paar Wochen, ich glaube in Silverstone haben sie das große Update gebracht, einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht, was sich eben auch daran zeigt, dass eben auch Palmer mit diesem Auto theoretisch zumindest ein gutes Ergebnis holen kann. Und da kann man sicherlich gespannt sein. Also wenn die in dem Tempo weiterentwickeln, dann könnten die tatsächlich im nächsten Jahr dann auch reif für Podiumsplätze sein.
Aber umso positiver, Ole, ne? Dass Jolyon Palmer jetzt auch ja wirklich den Drive, wenn man so will, bekommt und das alles gut funktioniert für ihn, weil das ist natürlich wünschenswert für Renault, zwei Fahrer zu haben, die mit dem Auto wirklich das Maximum herausholen und gute Leistung zeigen.
Definitiv, ich glaube nur, dass es ein bisschen zu spät ist für Jolyon Palmer. Ist aber natürlich jetzt in der zweiten Saisonhälfte gut für die Konstrukteurs-WM, wo ja doch hart gekämpft wird im Mittelfeld, und wenn man da vielleicht mal mit beiden Autos in die Punkte fahren könnte, wäre das ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, gerade zum Beispiel gegen Williams gegenüber, die ja ja in dieser Saison nicht so gut sind, sagen wir mal. Vielleicht kommen wir ja auch noch später auf das Gerücht, was es gibt, für Renault sich, aber eine echte Chance, sich hier gut zu positionieren und dann natürlich im nächsten Jahr den nächsten Schritt zu gehen, dann aber wohl ohne Jolyon Palmer.
Oben, er hat Williams angesprochen. Kannst du mir erklären, wo Felipe Massa herkam plötzlich?
Also ich kann es dir tatsächlich auch nicht wirklich erklären. Was wir jetzt allerdings tatsächlich schon mehrfach beobachtet haben, ist, dass Williams einfach im Qualifying aus irgendwelchen Gründen diese eine Runde nicht zusammenbringt und dass sie im Rennen einfach stärker sind. Also die haben eine deutlich bessere Rennpace, was ja eigentlich merkwürdig ist, weil sie haben ja auch diesen Mercedes-Motor im Heck, wo man ja aufgrund dieses Qualifying-Modus eigentlich denkt, das sollte ihnen einen Vorteil verschaffen. Aber bei Williams war es in diesem Jahr tatsächlich so, dass sie aus irgendwelchen Gründen das im Rennen besser hinbekommen, und ich glaube tatsächlich, dass Massa gestern auch einfach, da haben wir ja auch in unserer Vorschau drüber gesprochen, über diesen Aspekt Erfahrung, dass er vielleicht davon seine Erfahrung profitiert hat. Er hat sich geschickt aus allem rausgehalten, während sich da ja andere Fahrer, auch Teamkollegen teilweise, gegenseitig ins Auto gefahren sind, hat er sich einfach zurückgehalten, obwohl es einmal auch, glaube ich, gegen Grosjean beim Restart ein bisschen eng wurde. Aber davon abgesehen hat er sich aus allem rausgehalten, hat seine Chancen genutzt und ist dadurch dann so heimlich, still und leise irgendwie doch wieder in die Punkte gekommen.
Fernando Alonso wird gehandelt bei Williams, ne?
Ja, wird gehandelt bei Williams. Laut unseren Informationen ist da allerdings nicht wirklich was dran. Mhm. Also bei Williams ist es so, dass das Lance Stroll relativ gesetzt ist. Also der wird auch nächstes Jahr da fahren. Da steht dann halt aufgrund des Herrn Papa auch einfach zu viel Geld dahinter. Der hat sein Cockpit sicher. Das zweite Cockpit ist dann halt die Frage, ob Massa noch mal ein Jahr dranhängen möchte. Er hat jetzt nicht konsequent gesagt, möchte er nicht machen. Gut, ob er letztendlich noch weiter fährt oder ob Williams ihn noch weiterhin haben möchte, das ist ja auch die Frage, kann man jetzt noch nicht sagen. Dann ist im Laufe dieses Wochenendes irgendwie dieses Alonso-Gerücht entstanden. Aber ja, also irgendwie Alonso-Gerüchte gab es ja mittlerweile überall bei Renault. Das war mal ein heißes Thema so Anfang des Jahres. Jetzt ist es dann Williams. Es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass sich die Plätze halt so ein bisschen lichten. Also je weniger Plätze verfügbar werden, desto mehr versucht man halt zu schauen, wo könnte Alonso noch hingehen. Aber tatsächlich Stand jetzt ist einfach die realistischste Option, er bleibt bei McLaren. Also bei Williams müsste man sich auch fragen, was möchte er da? Also ja. Williams hat in diesem Jahr auch kein gutes Auto. Massa hat, glaube ich, auch so ein bisschen im Spaß gesagt, was möchte der bei uns? Also sein Auto ist sogar besser als unseres, und ganz Unrecht hat er nicht, weil, wie gesagt, im Qualifying war er tatsächlich im McLaren schneller als die Williams. Wie gesagt, also laut unseren Informationen ist da nichts dran. Ich persönlich glaube auch, dass das alles darauf hinausläuft, dass er mangels Alternativen dann letztendlich bei McLaren bleiben wird, auch 2018.
Ja, das Das glaube ich auch. Ich wüsste auch nicht, was er bei Williams sollte, weil Williams entwickelt sich ja nicht wirklich nach vorne. Im Gegensatz zu McLaren Honda, wo zumindest das Potenzial da ist. Symbolisch wäre das natürlich klasse. Ja, Williams, das altehrwürdige Team und Fernando Alonso, also das würde schon passen, auch Fernando Alonso in diesem Martini Overall und mit der Kombination mit Lance Stroll dann. Aber das, ich glaube, da wird er nicht glücklich, weil da kann er auch nicht um Siege und Podestplätze mitfahren. Das kann er im McLaren wahrscheinlich noch eher. Und ja, so viele Möglichkeiten gibt's für Fernando Alonso nicht. Ich glaube auch, dass McLaren die einzige Wahl ist, die er eigentlich hat, auch die einzige richtige in meinen Augen, weil ja, schon wieder Renault ist auch irgendwie sehr merkwürdig. Da gibt's natürlich jetzt das Gerücht, ist wahrscheinlich aber auch wieder nur ein Gerücht, dass da Checo Perez hingeht. Das wäre natürlich dann interessant, wenn Fernando Alonso dann zu Force India / dann wohl im nächsten Jahr Force One geht. Da wäre er aber wahrscheinlich besser aufgehoben als bei Williams, aber auch das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Da sehe ich dann vielleicht eher, ob es jetzt Williams oder Force India ist, Pascal Wehlein, der ja auch in den Interviews gesagt hat, dass er nächstes Jahr höchstwahrscheinlich nicht mehr für Sauber fahren wird, sondern Charles Leclerc. Und das ist eine ganz interessante Äußerung, denn das heißt für mich auch so unterschwellig, dass er schon weiß, was er nächstes Jahr macht.
Na, vor allem, was er nicht macht. Ne? Und, ja, genau. Und beim Thema Alonso muss man auch dazu sagen, ich persönlich, wenn ich Teamchef wäre oder Teambesitzer, ich würde mir auch zwei oder dreimal überlegen, ob ich einen Fahrer wie Alonso in meinem Team haben möchte. Ja. Also ohne Frage, fahrerisch gehört er zu den Besten, da ist er wahrscheinlich auf einem Level ungefähr mit Hamilton und Vettel, das zweifelt auch keiner an. Aber seine Aussagen, auch jetzt an diesem Wochenende wieder, hat wieder den Motor als peinlich bezeichnet im Funk. Er hat rumgemotzt bis zum geht nicht mehr. Und das ist ja auch einfach dann ja für so einen großen Konzern wie Honda jetzt aktuell auch einfach rufschädigend. Also wenn sich dein Fahrer jedes Mal, jedes Wochenende hinstellt, wieder über das Produkt schimpft und alles ist Mist und hier und da, also ich glaube, das möchte man sich, also wenn man sich Fernando Alonso ins Team holt, sagen wir mal so, dann muss man schon genau wissen, was man tut auf einer politischen Ebene, und das möchte mit Sicherheit nicht jedes Team. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Williams das möchte.
Heute funktionieren die Übergänge. Neues von McLaren Honda ist nämlich das Thema. Geh doch mal kurz drauf ein. Also es gibt ja jetzt wirklich das Problem, dass Fernando Alonso das Rennen beendet hat nach 25 Runden. Allerdings kennen wir die Gründe jetzt dafür nicht so richtig, ne? Denn Honda sagt, der Motor, da war nichts dran, wir haben nichts gefunden, wir wissen nicht, woran es lag. Alonso, und das haben wir auch in der Strecke gehört, da wird da jetzt der Boxenfunk auch vernünftig mal übertragen, was ich ganz gut finde, dass er sich immer tierisch aufgeregt hat, keine Leistung zu haben, und dann sagt er irgendwann, kein Radio mehr bis zum Ende des Rennens, und dann irgendwann war vorbei. Ja, wer hat denn jetzt recht? Und mal die andere Frage gestellt. Fernando Alonso hat bei jedem Rennstall, wo er war, eigentlich irgendwo immer verbrannte Erde hinterlassen. Und deutet sich das so langsam aber sicher bei McLaren Honda auch an? Und was glaubst du, Ruben, macht Honda das noch lange mit? Oder sagen die nicht irgendwann, wisst ihr was? Ja, hier, scheißen auf Fernando Alonso und schmeiß ihn raus.
Ja, tatsächlich hatten wir heute Morgen diese Diskussion auch innerhalb der Redaktion. Also es ist tatsächlich so, dass Alonso ja offiziell mit einem Motorenproblem das Auto gestern abgestellt hat. Interessant ist die Aussage von Honda, von Yusuke Hasegawa, der halt sagt, naja, also an den Daten haben wir nichts erkannt. Es sah alles in Ordnung aus, aber weil Alonso halt gesagt hat, es passt irgendwas nicht, haben wir das Auto dann aus Sicherheitsgründen abgestellt. Mit der Begründung, der Fahrer hat ja meistens recht. Es ist schon ein bisschen... Ja, also es ist natürlich jetzt eine Unterstellung zu behaupten, Alonso hätte einfach aufgegeben, weil er auf Deutsch gesagt keinen Bock mehr hatte. Zuzutrauen wäre es ihm wahrscheinlich, aber da haben wir halt auch, abgesehen von dieser Honda-Aussage, dass sie am Motor nichts gesehen haben, keine Beweise für. Vielleicht hat Alonso wirklich irgendwas am Auto gespürt, was nicht in Ordnung war, das wissen wir nicht. Aber es ist natürlich ja schon so, wie du sagst, dass man auch bei Honda das Ganze jetzt im dritten Jahr mitmacht und jedes Mal sich das wieder antun muss, an jedem Wochenende diese Aussagen von Alonso oder auch, ja, dass er das Auto abstellt. Es ist schwierig. Sie zahlen ihm einen Haufen Geld. Und ja, also klar ist, du brauchst einen Fahrer wie Fernando Alonso vom Sportlichen her, wenn du Weltmeister werden möchtest. Den Anspruch hat McLaren Honda. Wenn sie jetzt Das ist eigentlich ein ganz interessanter Fakt, weil bei Renault hat man gesagt, Alonso wäre für uns eigentlich frühestens in 2-3 Jahren ein Thema, weil dann ist der Zeitpunkt gekommen, wenn wir um die WM mitfahren können. Vorher lohnt sich so ein teurer Fahrer wie Fernando Alonso überhaupt nicht, weil wir können sowieso mit dem Auto gar nichts Besseres erreichen als maximal Podestplätze, und dann können wir uns auch einen billigeren Fahrer suchen. Ich glaube, bei Honda ist es tatsächlich so, dass sie immer noch davon ausgehen, dass sie im nächsten Jahr durch irgendein Wunder Weltmeister werden und dass sie deswegen auch bereit sind, Alonso weiter zu behalten, ihm dieses Geld zu geben und das alles zu ertragen. Vielleicht ist das ein bisschen realitätsfern, ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, also realistisch, ich weiß nicht, vielleicht findet Honda irgendwas im nächsten Jahr und sie werden wirklich Weltmeister. Vielleicht will man darauf vorbereitet sein und dann reicht vielleicht ein Stoffel van Dorn auch nicht im Auto, dann willst du vielleicht wirklich den besten Fahrer haben in Alonso. Aber solange man nicht um die WM mitfahren kann, ist das für beide Seiten eigentlich ein Verlust. Also für Alonso sowieso, weil er sagt, er will um die WM mitfahren, alles andere ist ihm zu wenig. Und auch für das Team, weil du hast ein Auto, was sowieso nicht besser ist als für Platz 10 und du hast aber einen Fahrer drin, der ein Gehalt verdient wie ein Weltmeister. Das passt ja auch nicht zusammen.
Es ist schwierig. Das ist, glaube ich, auch das Stichwort für Force India aktuell, ne? Esteban Ocon und Sergio Perez. Ja, Ole, die werden keine Freunde mehr. Das hat man an diesem Wochenende endgültig gesehen. Und jetzt fangen sie auch an, im Social-Media-Bereich miteinander zu sprechen und offensichtlich immer weniger miteinander in der Box.
Ja, ich finde es ganz lustig, ehrlich gesagt. Ein Wort noch zu Stoffel van Dorn. Er hat ja immerhin 66 Plätze gut gemacht. Das muss man ihm lassen. Ja. Aber Force India, die nehmen sich, also die beiden Fahrer sind natürlich gute Fahrer, aber es ist natürlich eine explosive Mischung zwischen den beiden. Und gerade Checo Perez ist jetzt auch kein netter Fahrer, sagen wir mal, wie man auch dieses Wochenende wieder eindrucksvoll gesehen. Ich bin dann gespannt, ob die das noch lange so mitmachen und auch im nächsten Jahr so mitmachen. Wie gesagt, bei Perez gibt es die Gerüchte, dass er zu Renault geht. Ja, wie realistisch das ist, weiß ich nicht. An sich ist es ja eine gute Fahrerpaarung, weil sie, wenn sie sich nicht zweimal an derselben Stelle ins Auto fahren, dann sind sie ja meistens beide in den Punkten und das ist natürlich für Force India mega viel wert und eine viel bessere Fahrerpaarung gibt es in meinen Augen auch nicht, was die Effizienz angeht, außer natürlich bei den Top-Teams. Aber ich glaube, Freunde werden die wirklich nicht mehr, weil auch gerade das, was sie bei Instagram und Co. irgendwie abliefern, das ist schon grotesk. Ja, der eine sagt, ja, ich bin nicht schuld, und der andere sagt hier, ich bin auch nicht schuld. Und ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Stichwort Kanada, wo es ja auch so ein Scharmützel gab. Aber da muss vielleicht das Team mal sagen, oder vielleicht irgendwelche Strafen auch mal aussprechen oder irgendwas dagegen tun oder vielleicht sogar jemanden sperren. Ich meine, das hat man ja bei Mercedes auch immer erwägt, aber man macht's dann nicht. Vielleicht sollte man das dann wirklich machen irgendwie. Das wäre vielleicht nicht die schlechteste Lösung. Dann fährt vielleicht einfach unser Celis Junior bald in Mexiko. ich glaube, sie sollten sich mal irgendwie auf das konzentrieren, was sie können, nämlich Rennfahren. Und wenn sie das, wie gesagt, auch machen, dann sind sie ja auch gut. Ja, und so haben sie sich wieder ein gutes Ergebnis weggenommen dieses Wochenende.
Keine Frage, Ruben, aber diese Wortwahl auch von Esteban Ocon, Perez wollte mich zweimal umbringen. Das geht jetzt natürlich auch schon in Richtung, wo es wirklich schwierig wird und wo jetzt auch der Fokus immer mehr hingeht. Und die Frage ist dann natürlich, auch was Ole schon richtig angedeutet hat, Perez, da gibt es Gerüchte für Renault, Ocon ist Mercedes Junior, Mercedes gibt Motoren für Force India. Ja, eigentlich der Verlierer, so wie das aktuell aussieht, ist eigentlich nur Sergio Perez. Aber trotzdem muss man jetzt echt tierisch aufpassen bei Force India, dass es nicht nochmal komplett explodiert, ne?
Ja, das ist ja eigentlich so eine Story, die sich jetzt, ich glaube, in Kanada hat es angefangen, seitdem zieht es sich durch. Also in Kanada war es noch relativ harmlos, da ging es ja um eine Stallregie, dass man Ocon gerne an Perez vorbeibringen wollte. Perez hat gesagt, nö, machen wir nicht. Dann in Baku sind sie sich das erste Mal reingefahren. Ich glaube, es gab zwischendurch noch einen Zwischenfall zwischen den beiden. Wo es aber danach immer so war, dass man, was die Wortwahl angeht, noch relativ ruhig geblieben ist. Also wenn es ein bisschen schärfer wurde, dann eher aus der Richtung von Perez. Und jetzt hat halt wirklich Ocon mal einen rausgehauen mit diesem Spruch, er wollte mich zweimal umbringen. Er hat auch während des Rennens am Funk geflucht, hat auch gesagt, für die Aktion sollte man ihn sperren und all solche Sachen. Also der hat langsam auch die Schnauze voll, auf gut Deutsch gesagt. Ich glaube auch, dass das Ja, also für die Teamführung ist es natürlich auch eine ungewohnte Situation, weil man hatte bisher doch nie so eine explosive Mischung. Zwischen Hülkenberg und Perez, mit dem man ja in den letzten Jahren immer gefahren ist, war eigentlich immer alles in Ordnung. Jetzt kommt mit Ocon einer rein, der mit Perez offenbar nicht so gut kann. Ist sicherlich für die jetzt auch schwierig, damit umzugehen. Aber klar, irgendwas muss da passieren. Also spätestens jetzt, nachdem man sich da wieder die Chance auf viele Punkte genommen hat, am Ende sind es dann gerade mal noch 2 geworden, muss eigentlich irgendwas passieren. Und im Hinblick auf die Zukunft bin ich auch bei euch. Ich glaube, es ist schwierig, 2018 mit beiden weiterzumachen. Perez, da gibt's wie gesagt diese Renault-Gerüchte, aber da gibt's halt auch noch ungefähr 3 oder 4 andere Fahrer, die da auf dem Zettel stehen. Schwierig. Ich glaube, derjenige, der da so ein bisschen seine Chance wittern könnte, ist eventuell Pascal Wehrlein. Der wird sicherlich hoffen, dass da ein Cockpit frei wird bei Force India, weil dann würde Mercedes sicherlich alles versuchen, um ihn irgendwie da unterzubringen. Ich glaube aber auch, wenn einer von beiden geht, dann wird's eher Perez sein. Aber das ist auch wieder jetzt reine Spekulation. Da sind wir wieder bei dem Rumspekulieren.
Trotzdem, eins muss man sagen, sollte es so sein, dass Ocon und Wehrlein nächstes Jahr bei Force India fahren, muss sich Wehrlein auf jeden Fall ein dickes Fell aneignen. Denn einfach wird das für ihn nicht mit Esteban Ocon, denn der fährt gut Auto. Und ich glaube, der wird jetzt langsam aber sicher auch selbstbewusster, was das angeht, mit Teamkollegen umzugehen. Und Perez ist da sicherlich erstmal ein guter Trainingspartner. Und da muss sich der Nächste, glaube ich, wärmer anziehen. Und wenn das Pascal Wehrlein ist, dann muss das mehr sein als ein maßgeschneiderter Designeranzug. Wir machen nach einer kurzen Pause weiter und sprechen über die Demo-Runden des Mick Schumacher und ganz kurz noch über die restlichen Teams. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen machen wir gleich weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal melden wir uns hier zurück mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de sprechen über den großen Preis von Belgien. In aller Kürze müssen wir ganz kurz ruhig über die Toro Rosso sprechen. Toro Rossos, wie auch immer. Carlos Sainz auf 10, Daniel Kiert auf 12. Bleibt festzuhalten, kein gutes Wochenende für Toro Rosso und vor allem Kwiat war viel zu langsam.
Wie immer also.
Wobei er hatte auch wieder irgendein Problem, also das darf man nicht vergessen. Der zieht momentan auch das Pech an, das ist eigentlich auch unfassbar. Also es gibt in jedem Team so einen, der das Pech anzieht, das ist bei Renault meistens Julian Palmer, bei Toro Rosso ist es dann halt in dem Fall Kwiat. Einen Punkt haben sie am Ende geholt, aber das ist tatsächlich, glaube ich, auf der Strecke auch sowieso das Maximum, was sie sich ausgerechnet haben. Also sie haben ohnehin vorher gesagt, das wird eher ein schwieriges Rennen für uns. Von daher wird man mit dem einen Punkt jetzt nicht so ganz unglücklich sein.
Noch schwieriger. Ole, möchtest du was sagen
dazu? Nö, es ist eigentlich alles damit gesagt. Ich war selbst überrascht, dass sie überhaupt in die Punkte gefahren sind. Und ja, jetzt kommt mit Monza wieder ein schwieriges Wochenende, sage ich mal. Ja, vielleicht kann man da aber auch wieder einen Punkt mitnehmen. Für Danny Kiat wäre mal gut, wenn er auch mal wieder in die Punkte fahren könnte.
Ja, ich finde aber Sainz immer schneller als Kiat.
Okay. Ja, das ist das stimmt wohl, aber trotzdem wäre es natürlich für Danny Kiat ein gutes Ergebnis, wäre mal wichtig für ihn, sagen wir mal so.
Auf jeden Fall. Wichtig für Sauber wäre es, dass beide Autos ins Ziel kommen, hat diesmal wieder nicht geklappt, Ruben. Pascal Wehrlein ist ausgeschieden, bisschen bitter für ihn, hat sich, glaube ich, mehr ausgerechnet, als dann im Event, also drin gewesen wäre, aber auf jeden Fall das Rennen zu Ende zu fahren, die Radaufhängung hat dann aufgegeben und Marcus Ericsson fuhr auf Rang 16 im Munter hinterher, aber hat keine große Rolle gespielt.
Ja, aber das war eigentlich vorhersehbar, also mit dem alten Ferrari. Das war absehbar, dass Sauber da ganz hinten stehen würde und ja, also ich glaube auch, wenn Wehrlein Ziel gekommen wäre, mehr als Platz 15 wäre sowieso nicht drin gewesen, von daher.
Freuen wir uns auf jeden Fall auf Monza. In Belgien gab es aber noch eine tolle Sache, die alle Fans begeistert hat an der Strecke. Einzig und allein schade fand ich, dass es nur eine Runde war, die Mick Schumacher gefahren ist, in dem 94er Benetton, mit dem sein Vater Michael Weltmeister geworden ist. Es gibt ja im Jahr 2018, im April 2018, die Eröffnung der Michael Schumacher Ausstellung des Museums in Köln auf einem alten Flughafen Butzweiler Hof. Und gibt es viele Ausstellungsstücke, unter anderem diesen 94er Benetton, den Mick Schumacher für eine Demo-Runde über Spa-Francorchamps gejagt hat, muss man sagen. Denn, Ruben, er hat nicht wenig Gas gegeben. Also er ist das Ding schon ernsthaft gefahren, hatte Untersteuern, hat er gesagt, was aber auch daran liegt, dass er mit den harten Pirelli-Reifen natürlich keine Möglichkeit hatte, die irgendwie aufzuwärmen vernünftig. Aber hat richtig Spaß gemacht und trotzdem dann in dem Moment, wenn sie dann, hat er diesen zweigeteilten Helm gehabt und wenn er dann da saß und er hat ja doch die Mimik und Gestik seines Vaters, auch die Art und Weise, so ein Auto zu fahren, da habe ich dann noch ein Kloß im Hals gehabt und ein kleines Tränchen im Auge und dachte so, Michael sitzt in dem Auto.
Ja, also das Thema hatten wir auch heute Morgen in der Redaktion. Wir waren uns auch alle einig eigentlich, dass tatsächlich er sehr viel von seinem Vater hat und dass das eben nicht nur aufgrund dieses zweigeteilten Helmes, sondern wie du auch schon gesagt hast, einfach beim Interview auch, das er danach gegeben hat, die ganze Art und Weise, wie er sich gibt. Da fühlte sich, glaube ich, viele an den jungen Michael Schumacher dann auch zurückerinnert. Und irgendwie war ja sowieso dieser Geist von Michael Schumacher so an diesem ganzen Wochenende so ein bisschen über Spa. Also es waren dann 25 Jahre nach seinem ersten Sieg, dann hat ausgerechnet an dem Wochenende Hamilton quasi seinen Pole-Rekord eingestellt, also irgendwie, Michael Schumacher war allgegenwärtig.
Ja, Mick, ich krieg schon wieder Gänsehaut ein bisschen gerade, wenn ich drüber nachdenke, also erstmal natürlich diesen Motor zu hören, dieses Auto mal zu sehen, ja, und dann Mick im Interview danach, Ole, Sabine Kemmer natürlich nicht weit weg, ja, die hat immer aufgepasst, was da kommt an Fragen und an Antworten. Dann aber doch so diese letzte Frage, wann sehen wir dich denn in der Formel 1? Und er sagte ja, hoffentlich bald. Also das ist, da hat Sabine dann relativ schnell auch, glaube ich, den Jungen rausgezogen. aber der hat schon Bock und das hat man auch gemerkt, also der ist das Ding schon gut über die Strecke gefahren.
Ja, also es gab ja auch diesen Vergleich zwischen der Originalrunde von 94, gut im Regen, und seiner Runde, und da war nicht so viel Unterschied. Und das fand ich ganz interessant. Was ich auch übrigens sehr interessant finde, ist nicht nur, dass er so aussieht und so fährt, er spricht auch noch so.
Ja!
Das finde ich wirklich bemerkenswert, dass er wirklich die gleiche Stimme hat und auch genauso spricht. Das ist ja eigentlich eher selten, dass das gut, müssen die Gene sein.
Aus und auch dieses Grund. Nicken. Also dieses typische Schumacher-Nicken in Interviews. Es ist so genial. Das ist echt, mein Vater sagte das auch. Der dachte, das ist Michael.
Das finde ich tatsächlich interessant. Und klar hat er Bock, in der Formel 1 zu fahren. Das darf man ihm auch nicht verdenken, dass er irgendwie daran denkt. Das muss natürlich das Ziel sein. Und er wird auch irgendwann Formel 1 fahren, schon alleine, weil er Schumacher heißt. Ja, sonst würde man ihn hier, glaube ich, auch nicht einladen.
Nee. Und das, ja.
Der Weg ist vorgezeichnet. Also aktuell ist er
natürlich in
der
Formel 1.
Ja, wahrscheinlich dann irgendwo Richtung Mercedes eher als Ferrari, so wie es momentan aussieht. In der Formel 3 läuft es ja noch nicht so rund, auch wenn er da gute Ergebnisse einfährt, aber da hat er ja noch ein bisschen Zeit im nächsten Jahr, das gerade zu bügeln. Und ich glaube, er wird irgendwann Formel 1 fahren, wenn es nur ein Jahr ist.
Ruhm, könntest du dir zumindest vorstellen, dass er nächstes Jahr schon mal in den Rahmenrennen der Formel 1 fährt, sprich GP3 oder Formel 2?
Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Formel 1 sehe ich Stand jetzt für ihn noch ein bisschen weit weg.
Ja.
Wobei tatsächlich auch im nächsten Jahr sehe ich ihn eher in der Formel 3 weiterhin. Also das wurde ja auch vorher immer gesagt, Formel 3 ist normalerweise so ein Projekt, was auf mindestens 2 Jahre ausgelegt ist. Das heißt, im nächsten Jahr wird er wahrscheinlich weiter Formel 3 Europameisterschaft fahren, wird dann da versuchen, diesen nächsten Schritt zu gehen, sprich, dass er da dann auch um Siege mitkämpfen kann. Und dann muss man es Schritt für Schritt angehen. Also ich glaube, dass sollte man dann auch alles sehr behutsam beobachten und sehr behutsam auch voranführen. Aber ich glaube, da ist er auch in relativ guten Händen. Also da wird es keine überstürzten Schritte geben. Wenn das eines Tages in die Formel 1 schaffen sollte, wäre es natürlich eine super Geschichte. Aber er wird es wirklich auch nur dann machen, wenn er wirklich bereit dazu ist.
Okay, ihr könnt Folgendes machen. Und zwar mittippen bei unserem Kicktipp-Spiel. Und an diesem Wochenende haben das wieder einige von euch gemacht. Vielen Dank dafür. Und nicht vergessen, am kommenden Wochenende steht schon das Rennen in Monza an. Und da werden wir natürlich auch eine Vorschau drauf haben. Ruben Zimmermann wird auch da hoffentlich dabei sein, kurz bevor er nach Monza fliegt. Und schon mal seine letzten Eindrücke vor dem Rennen mit uns teilen. Und wir müssen natürlich noch dem Tagessieger gratulieren mit 64 Punkten. Also wirklich ein richtig starkes Ergebnis an diesem Wochenende. Pius Rösler, der jetzt 83 Punkte hat und sich ranpirscht, aber bis zu Platz 1, bis zu Ruben Zimmermann mit 467 Punkten, ja, da ist noch jede Menge Luft, ne? Aber ihr könnt auch mitmachen, mittippen, meldet euch an, seid dabei. Am Ende der Saison gibt es für den Sieger 2 Karten für das Rennwochenende in Ungarn 2018 zu gewinnen, zur Verfügung gestellt von motorsporttotal.com, formel1.de, und Anfahrt und Verpflegung, Unterkunft müsst ihr selber leisten, aber die Karten für die Haupttribüne, die gibt's von uns. So, bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, dass wir euch eine schöne Woche wünschen. Vielen Dank an Ruben Zimmermann, dass du heute dabei warst.
Immer wieder gerne. Und ich habe gerade schon gesehen, in Italien soll es am Wochenende regnen. Das heißt,
dann gewinnt ja dann Ikea.
Stimmt. Ne? Aber es sind nicht 10 Jahre, es sind noch nicht 10 Jahre danach.
Ja, okay. Schade.
Ich werde drüber. Regensachen dann einpacken, wenn ich nach Monza fahre, und vorher machen wir dann hier noch eine schöne Vorschau.
Alles klar, das ist eine schöne Sache. Folgt ihm bei Twitter @RubyWestside, folgt mein Sportradio bei Twitter @meinsportradio, @MST_allenews ist die Seite von motorsporttotal.com, @Formel1.de, die von Formel1.de, @MikeWeiss, MikeWeiss, die von Ole Waschkau, und meine, Kevin Scheuren, ist @KS_0811. Ole, macht das Ding zu.
Richtig. Mir hat's wie immer gefallen, ich hoffe euch auch. War, glaube ich, eine sehr interessante Ausgabe, die noch ein bisschen mehr aus dem Grand Prix rausgeholt hat als den Grand Prix selbst. Und ich freue mich auf Monza. Ich glaube, das wird richtig, richtig interessant zwischen den beiden Top-Teams da vorne. Ich hoffe, ihr seid dann natürlich wieder mit dabei. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins: Keep Racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen, und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.